Hallo und herzlich willkommen zu Hops genommen. In Hops genommen sprechen wir über aktuelle politische Themen und über Populismus und Rechtsextremismus. Es geht uns also auch um die Rolle der demokratischen Parteien und generell um die Frage, wie wir unsere Demokratie wieder stärken. Der Name ist also Programm. Uns geht es ums politische Einordnen, inhaltliche Widerlegen, Kontextualisieren und Hops nehmen. Hops genommen erscheint jede Woche auf YouTube und auch als Podcast-Folge und auch auf Instagram und TikTok. Folgt mir also auch gerne hier für mehr Content zu aktuellen Themen. Fangen wir aber an. Ab geht's. In Deutschland diskutieren wir seit Wochen mal wieder über das Thema, welches die CDU im Wahlkampf bereits totgeritten hatte, das Bürgergeld. Immer wieder fühlt sich die CDU zu ein paar Statements zum Bürgergeld bemüßigt und ihre Parteigranden wie Söder oder Linnemann verbreiten wieder seit Wochen die Mär, beim Bürgergeld seinen Milliarden zu holen. Letztes Mal haben wir über die Millionen geredet, die Spahn zum Fenster rausgeworfen hat. Deutschland redet aber anscheinend lieber über die 5,5 Millionen Menschen in Deutschland, die Bürgergeld beziehen. Und bevor wir hier reingehen, tun ein paar Fakten sicher gut.
Es geht nur um Machterhalt in diesem Land. Es geht niemals darum, den Schwächsten in diesem Land zu helfen.
5,5 Millionen Menschen in Deutschland beziehen Bürgergeld. Zwei Drittel davon sind Kinder, Jugendliche, Kranke, Pflegende, Erziehende und Menschen, die mit Bürgergeld aufstocken. Nur etwa 1,7 Millionen davon sind überhaupt erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die dem Arbeitsmarkt ganz oder teilweise zur Verfügung stehen. Auch unter ihnen sind viele, die Care-Arbeit leisten oder durch Krankheit nur bis zu 3 Stunden am Tag arbeitsfähig sind. Von diesen 1,7 Millionen haben in 2023 nur 16.000 Menschen ohne einen vom Jobcenter akzeptierten Grund eine Arbeit oder Weiterbildung abgelehnt. Das sind gerade mal 0,4% aller Erwerbsfähigen im Bürgergeldbezug. Wenn man denen, so wie es die Union möchte, die Leistungen vollständig streichen würde, wären das jährliche Einsparungen von nur 200 Millionen Euro. Man müsste diesen 16.000 Menschen etwa 15 Jahre lang alle Leistungen streichen, um die 3,1 Milliarden Euro wieder reinzubekommen, die Jens Spahn im Rahmen der Maskenaffäre aus dem Fenster geworfen hat.
Es gibt, wie wir alle wissen, die einmal Bürgergeld gegoogelt haben, nur sehr wenige sogenannte Totalverweigerer, was auch Sinn ergibt, da auch eine neueste Studie gerade wieder bestätigt hat, dass sich Arbeit tatsächlich immer mehr lohnt, als nur Bürgergeld zu beziehen. Nochmal langsam für alle, Arbeit lohnt sich immer mehr als Bürgergeld. Egal ob Single, Alleinerziehend, Familie, egal wo in Deutschland du lebst, mit einem Mindestlohnjob hat man immer mehr verfügbares Einkommen als mit Bürgergeld. Und zwar deutlich mehr, mindestens 533 und bis zu 756 Euro monatlich mehr, wohlgemerkt mit Mindestlohn, also das Mindeste, was bezahlt werden muss. Ich könnte jetzt noch viel mehr an Fakten auflisten, um wirklich jedes Argument der sozialen Kühlschränke von CDU und weiter rechts zu entkräften. Allerdings geschieht das schon seit Monaten und man macht weiter wie gehabt. Darum nur noch eine kurze Info zum leidigen Thema Sanktionen, bevor wir das Thema mal von einer anderen Seite beleuchten, die ansonsten sträflich vernachlässigt wird. Die Hans-Böckler-Stiftung hat in einer Langzeitstudie zu Sanktionen herausgefunden, wie schädlich diese wirklich sind. Auch ein Jahr nach einer Sanktionierung beziehen noch 3/4 der Betroffenen Grundsicherung. 61% voll und 15% stocken auf. Kurzfristig erhöht sich die Beschäftigungswahrscheinlichkeit um 16% bei Männern und 21% bei Frauen. Nach 4 Jahren ist sie aber um 4% niedriger als vor der Sanktionierung. Zudem haben die Beschäftigten 7% weniger Geld als zuvor. Das liegt daran, dass die Menschen schnell Arbeit annehmen, für die sie entweder überqualifiziert sind oder die ihnen die Chance nimmt, sich weiter zu qualifizieren.
Leistungskürzung zum Beispiel, bringt das eigentlich was und bringt das Menschen eher in Arbeit?
Es gibt eine Studie dazu, die sagt, dass der Druck durch Sanktionen etwas bringt, wenn man die Leute in ungelernte Hilfsarbeiterjobs vermitteln will. Das geht dann etwas schneller, aber die verlieren sie auch wieder schneller. Jetzt kann man sagen, das ist jetzt unsere Priorität. Wir brauchen in unserer Wirtschaft ganz viele ungelernte Hilfsarbeiter für ein paar Monate, die dann auch gerne wieder aus dem Job rausgehen können. Und dann kann man das mit Sanktionen machen. Und was die Ampel ja vorhatte und auch teilweise umgesetzt hat, ist der Vorrang einer Ausbildung, also dass man die Leute erst in eine Ausbildung bringt und dann anschließend finden sie einen Job. Und diese Arbeitsverhältnisse sind nachhaltiger. Und die Leute verdienen mehr Geld, zahlen mehr Steuern. Also wenn man jetzt einfach nur quasi auf die Zahlen guckt, dann ergibt es keinen Sinn, Sanktionen zu machen.
Also, es gibt fast keine Totalverweigerer, die darum den Staat vergleichsweise kaum Geld kosten, und Sanktionen sind volkswirtschaftlich und für die betroffenen Menschen ziemlicher Unsinn. Das alles ist längst bekannt und dennoch geht die Debatte weiter. Und das hat konkrete Folgen für Menschen in diesem Land. Denn dadurch, dass Bürgergeldempfänger medial als Bodensatz der Gesellschaft gebrandmarkt werden, steigt natürlich die Stigmatisierung für die Betroffenen erheblich an. Da wären einerseits die gesellschaftliche Abwertung.
Da steht drin, dass ich am besten nach Flossenbürg sollte, in den Steinbruch. Da war früher ein Konzentrationslager, da ich ein Asozialer wäre, arbeitsscheu, ein Parasit. Ungeziefer.
Aber vor allem auch die finanziellen Nöte. Und an dieser Stelle ist es Zeit, das Argument, das Bürgergeld sei zu hoch, ein für alle Mal zu beenden. 72% der Bürgergeldempfänger finden, dass das Bürgergeld für sie nicht ausreicht, um ein würdevolles Leben zu führen. Denn nochmal zur Erinnerung, der Höchstsatz des Bürgergeldes liegt momentan bei 563 Euro pro Monat. Davon sind 34% oder 195 Euro für Nahrung und Getränke eingeplant oder auch 6,42 Euro am Tag. Pro Tag wird empfohlen, 5 Stück Obst und Gemüse zu essen, und satt werden muss man ja auch noch. Ihr könnt ja mal probieren, für 6,42 Euro im Supermarkt gesund und nährreich einkaufen zu gehen. Das wird schwer. Und so sagen mehr als 2 von 3 Bürgergeldempfängern, dass sie sich mit dem Regelsatz nicht gesund ernähren können. Und, für mich noch schockierender, mehr als jeder Zweite sagt, er müsse für seine Kinder auf Essen verzichten. Im 4. reichsten Land der Welt. Und gegenüber diesen Menschen verschärft sich der Ton immer mehr. 80% der Bürgergeldempfänger sagen, dass es ihnen Angst macht, wie Politiker, die in ihrer Wahrnehmung kein Bild haben, wie es Menschen im Bürgergeld geht, über Menschen im Bürgergeld sprechen.
Ich sag nur, der will nicht arbeiten, der geht nicht arbeiten, der macht das nicht. Wo lebt er dann? Was macht er?
Der wird dann schon arbeiten gehen, weil das muss.
Kein Wunder, dass dann mehr als die Hälfte der Bürgergeldempfänger sagt, sie fühlen sich der Gesellschaft nicht mehr zugehörig.
Da frage ich mich immer, wenn alle Menschen in diesem Land gleich sind, ob ich eigentlich noch dazugehöre. Und das Gefühl habe ich nicht mehr in diesem Land.
Wenn es aber, wie wir gesehen haben, gar nicht um allzu viel Geld im Staatshaushalt geht, der Anteil des Bürgergeldes im Haushalt ist in den letzten 10 Jahren sogar gesunken, was ist dann der Zweck dieses Rumgehackes auf die Schwächsten unserer Gesellschaft?
Die Drohkulisse für Menschen, die schon arbeiten. Alle, die arbeiten, wissen, da will ich nicht hin. Ich mache eigentlich alles, um nicht im Bürgergeld zu landen oder früher in Hartz IV. Es ist damit auch ein Lieferant für den Niedriglohnsektor, und Deutschland hat europaweit einen der größten Niedriglohnsektoren seit der Einführung von Hartz IV. Viertens funktioniert es als Verschleierung für den Vermögensabstand in Deutschland.
Die Angst, ins Bürgergeld abzurutschen, ausgelöst durch die bereits beschriebene massive Stigmatisierung, wird, wenn einmal im Bürgergeld angekommen, noch unterstützt vom Zwang, den die Union ja wieder erhöhen möchte, wirklich jedes Jobangebot anzunehmen, was dann eben häufig in kürzere Niedriglohnanstellungen führt. Dabei sagt fast die Hälfte der Bürgergeldbeziehenden, dass sie ohne diesen Druck eher eine Arbeit suchen könnten, die tatsächlich zu ihnen passt. Aber der wichtigste Punkt ist, dass die Bürgergelddebatte von einem großen Thema ablenkt.
Da hatte 2018 der Spiegel noch getitelt, dass das 45 Familien sind. Und seit 2018 wurden sowohl Datenlücken geschlossen, als auch die Ungleichheit, die ist weiter gewachsen. Und mittlerweile sind es halt nur noch 2 Familien, die mehr Vermögen besitzen als über 40 Millionen.
Nochmal zum Mitschreiben. Die 2 reichsten Familien Deutschlands besitzen so viel Vermögen wie die komplette ärmere Hälfte der Bevölkerung, nämlich 40 Millionen Menschen. Und wir streiten über Bürgergelderhöhungen im 10-Euro-Bereich. In der ganzen Bürgergelddebatte geht es ja angeblich um Gerechtigkeit. Die wahre Ungerechtigkeit wird dabei aber verschwiegen. Laut dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung liegt der Gini-Koeffizient, der die Ungleichheit in einem Land misst, in Deutschland bei Vermögen beim Wert von 0,81 oder 81%. Damit ist Deutschland nach Schweden das ungleichste Land Europas. Und diese Ungleichheit hat niemand in irgendeinem Sinne verdient, weder moralisch noch tatsächlich. Denn 75% des Vermögens deutscher Millionäre und Milliardäre ist nicht erarbeitet, sondern ererbt. Also Geld, für das man überhaupt nichts getan hat. Denn wenn man einmal 500 Millionen Euro vererbt bekommt, ist es leichter, daraus eine Milliarde zu machen, als wenn man, wie fast 50%, noch nie etwas geerbt hat. Und obwohl in Deutschland jährlich 400 Milliarden Euro vererbt werden, landen davon nur vergleichsweise wenige 120 Milliarden Euro beim Staat. Und das liegt daran, dass der Staat seit einigen Jahrzehnten Milliardenerben systematisch bevorzugt, sodass Milliardenerben oftmals nicht mehr als 1% Steuern auf ihr Vermögen bezahlen.
Warum ist das Bürgergeld in den Debatten immer so weit vorne, die Erbschafts- und Vermögenssteuer auf der anderen Seite nicht?
Und hier wird die richtige Frage gestellt. Genau das ist der Punkt. Seit 1997 gibt es in Deutschland keine Vermögenssteuer mehr. Die schwarz-gelbe Koalition schaffte sie ab, obwohl die Vermögenssteuer ausdrücklich in Artikel 106 des Grundgesetzes vorgesehen ist. Eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer, wie es sie zum Beispiel in der Schweiz gerade gibt, wo der Höchstsatz nach Kanton zwischen 0,2 und 0,9% liegt, selbst diese geringe Besteuerung würde Deutschland dadurch jährlich 73 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen einbringen. Damit könnte man das komplette Bürgergeld finanzieren und die Sätze noch um 5% erhöhen. Aber nicht nur die Vermögenssteuer wurde abgeschafft, auch der Spitzensteuersatz wurde systematisch gestutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg etablierten die Alliierten einen Spitzensteuersatz von 95%. So ähnlich war er damals auch in den USA. Das Wirtschaftswunder hielt auch dieser Spitzensteuersatz, der bis 1960 auf 53% sank, nicht auf. Unter Helmut Kohl lag der Spitzensteuersatz immerhin bei 56% und damit um 14 Prozentpunkte höher als heute. Eine Anhebung um nur 3 Prozentpunkte würden dem Staat heutzutage bereits 14 Milliarden Euro mehr jährlich bringen. Würden wir den Spitzensteuersatz in die Kohlzeit zurückdrehen, kann man wohl von Einnahmen um rund 50 Milliarden Euro rechnen. Übrigens sind 70% der Deutschen für eine stärkere Besteuerung von Vermögen. Selbst 2 von 3 CDU-Wählern sprechen sich mittlerweile dafür aus. Und nein, eine Erhöhung dieser Steuern schaden der Wirtschaft nicht im geringsten. Mit diesem Argument wird gerne bei der Vererbung von Betriebsvermögen argumentiert. Dieses wird seit 2009 nicht mehr besteuert. Angeblich muss das so sein, weil Betriebe sonst vor die Hunde gehen müssen. Doch in 60 von 75 Jahren Bundesrepublik, wo Betriebsvermögen wie jedes andere Vermögen auch behandelt wurden, war das überhaupt kein Problem. Seitdem es die Ausnahme für Betriebsvermögen gibt, gehen dem Staat jährlich Milliarden durch die Lappen. Jährlich werden über 30 Milliarden Euro Betriebsvermögen vererbt, ohne dass 1 Cent an Steuern gezahlt wird. Dabei ist das Einzige, was in Deutschland noch ungleicher verteilt ist als Vermögen, Betriebsvermögen. 1,5% der Deutschen halten 86% des Betriebsvermögens. Das auch, weil der Staat sie einfach gewähren lässt und sogar noch was drauf gibt. Tatsächlich sind die Subventionierungen des Betriebsvermögens jährlich die größte Subvention des Bundes. Weiterer Unsinn ist, dass man seinen Kindern alle 10 Jahre 500.000 Euro komplett steuerfrei schenken kann. Millionäre können so über einen Zeitraum von 60 Jahren ihren Kindern 3 Millionen Euro schenken, ohne einen Cent Steuern zu zahlen. Und das, obwohl Deutschland ein Höchststeuerland ist.
Es geht darum, dass Deutschland ein Höchststeuerland für Einkommen ist, also für Menschen, die ganz normal einer Arbeit nachgeben, um ihre Einkommen zu erzielen, aber ein Niedrigststeuerland, wenn es um Vermögen und vor allem, wenn es um Erbschaften und Schenkungen geht. Die Überreichung wiederum, wo wir von Menschen sprechen, die hunderte Millionen und Milliarden von Euro haben, die zahlen sie fast gar nicht bis gar nicht.
Einkommen, besonders niedrige und mittlere Einkommen, werden in Deutschland verhältnismäßig hoch besteuert. Durch all diese beschriebenen Löcher im deutschen Steuersystem zahlen Millionäre und Milliardäre in Deutschland momentan Steuern, die 17 Prozentpunkte niedriger sind als die einer normalen Mittelstandsfamilie. Das gleiche bei der Erbschaftssteuer. Erbschaften von über 20 Millionen Euro werden durchschnittlich nur halb so hoch besteuert wie alle niedrigeren Erbschaften. Das ist kompletter Unsinn und Gift für die Gerechtigkeit und damit die Demokratie dieses Landes. Und trotzdem machen wir so weiter.
Wirtschaftsministerin Katharina Reiche lehnt die SPD-Forderung nach einer höheren Erbschaftssteuer ab. Meine grundsätzliche Überzeugung bleibt, dass jede Erhöhung von Steuern dem Standort eher schadet als nutzt, sagte die CDU-Politikerin dem Bild am Sonntag. Auch bei der sogenannten Reichensteuer oder einer Vermögensabgabe sei sie skeptisch, wenn diese dazu führt, dass Unternehmen entscheiden, sich aus Deutschland zurückzuziehen. Steuererhöhungen seien in Zeiten wachstumshemmender Bedingungen Gift.
Wirtschaftsministerin Reiche will keine Änderung bei der Erbschaftssteuer, die Überreiche systematisch bevorzugt, keine Vermögenssteuer, mit der man das komplette Bürgergeld easy finanzieren und ausweiten könnte. Stattdessen möchte sie die Einkommensteuer für alle senken. Was für eine fantastische Idee bei einer Steuer, wo Milliardäre im Durchschnitt eh schon 19 Prozentpunkte weniger Steuern zahlen als der Mittelstand. Wegen der Wirtschaft, sagt sie. Übrigens im Jahr des höchsten bundesdeutschen Wirtschaftswachstums. 1955 hat Deutschland noch einen Spitzensteuersatz von 63%. Eine Vermögenssteuer, keine Verschonung von Betriebsvermögen und nur 3 Jahre vorher wurde eine 50-prozentige Vermögensabgabe für alle Vermögen ab 150.000 D-Mark beschlossen. Das alles hat dem Wachstum damals nicht geschadet, liebe Frau Reiche. In einer groß angelegten Studie haben Forschende die Auswirkungen großer Steuervergünstigungen für Reiche analysiert, worunter sie auch die Steuerreformen in Deutschland von 2009 zählen. Und sie haben herausgefunden, die Wirkung von diesen Steuerentlastungen für Reiche auf das Bruttoinlandsprodukt ist gleich null. Auch die Arbeitslosenzahlen sinken dadurch nicht, wie häufig argumentiert wird. Was aber steigt, und zwar relativ stark, ist die Ungleichheit. Mit jeder Steuerentlastung für Überreiche verschiebt sich die Einkommensungleichheit um 0,8 Prozentpunkte zugunsten der begünstigten Reichsten. All die Steuervorteile für Reiche und Überreiche tragen zur Volkswirtschaft also gar nichts bei, behindern sie eher, weil dem Staat dadurch jährlich Dutzende Milliarden verloren gehen, die er für Investitionen gebrauchen könnte, etwa in Infrastruktur oder Bildung. Diese Privilegien für wenige hindern den Staat nicht nur daran, handlungssicher auftreten zu können, sie tragen auch zur wachsenden Ungleichheit bei. Und diese gefährdet die Demokratie. Einerseits, weil die Interessen der Reichsten deutlich öfter in der Politik umgesetzt werden als die des ärmeren Großteils der Bevölkerung. Allerdings steigt mit der Ungleichheit, wie mehrere Studien über die letzten 20 Jahre gezeigt haben, auch die Unterstützung für populistische Lösungen, vor allem auf rechter Seite. Eine Studie von 2021 zeigt zum Beispiel, dass mit jedem Punkt, den der Gini-Koeffizient ansteigt, auch die Prozentpunkte von populistischen Parteien um je 1% steigen. Das liegt daran, dass wachsende Ungleichheit das Vertrauen der sozial Schwächeren in die Eliten schwächt. Mit der Bedrohung des sozialen Abstiegs konfrontiert, verstärkt sich bei Betroffenen auch der Wunsch, andere soziale Grenzen energisch aufrechtzuerhalten. Dieses Bedürfnis resultiert dann in einem Anstieg nationalistischer und fremdenfeindlicher Gefühle, womit am Ende die rechten Parteien von der neoliberalen Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte profitieren. Deutschland diskutiert also mal wieder über das Bürgergeld. Wir hacken auf den Schwächsten der Gesellschaft rum, nur um ignorieren zu können, dass ein winziger Teil jährlich Milliarden scheffelt, ohne dass der Staat daran teilhaben kann. Die soziale Ungleichheit wächst und so auch der Stimmanteil für die rechtsextreme AfD, wie man es neulich wieder in den massiven AfD-Stimmgewinn in den ärmeren Städten des Ruhrgebiets eindrucksvoll sehen konnte. In Gelsenkirchen, der deutschen Stadt mit der höchsten Arbeitslosigkeit, wo früher die SPD klar stärkste Kraft wurde, liegen AfD und SPD jetzt fast gleich auf. Stattdessen steigt die Ungleichheit weiter und der Politik gelingt es nicht mehr, ihre Verlierer abzuholen. Stattdessen beschließt die Koalition weitere Steuergeschenke für das reichste Prozent. Gleichzeitig hacken vor allem Christdemokraten im öffentlichen Diskurs auf denen rum, denen wir eigentlich helfen müssten. Niemand Geringeres als Papst Leo XIV. Schrieb vor kurzem auf Instagram, Zitat, nur gemeinsam, nur indem wir ein Leib werden, an dem auch die Schwächsten mit voller Würde teilhaben, sind wir der Leib Christi. Nach diesem Leib kann er in Deutschland momentan leider vergeblich suchen. Deswegen gut zuhören, liebe Christdemokraten. Das war's heute auch schon mit Hops genommen. Ihr findet wie immer alle relevanten Quellen der Folge in den Shownotes. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die nächste Folge, die kommt sehr bald und deswegen folgt mir gerne gleich. Auch über eine Bewertung auf eurer Podcast-App des Vertrauens freue ich mich sehr. Folgt mir gerne auch gleich auf Instagram und TikTok für noch mehr Content zu den Themen Demokratiestärkung und die Gefährdung durch Populismus und Rechtsextremismus. Für direktes Feedback freue ich mich über eure DMs auf Instagram. Wir sehen uns. Ciao.